2. Chronik 32. Hiskia hat ja mittlerweile alles Mögliche geordnet. Also zuallererst hat er den Tempeldienst geordnet, dass das alles wieder in Ordnung kam. Dann hat er geordnet, dass das Passafest wieder ordentlich gefeiert wurde. Man hat es einen Monat später gefeiert, aber das war noch komplett im Rahmen. Dann hat er die Priester und Leviten nochmal neu, nicht neu geordnet, er hat die Ordnung wiederhergestellt. Und nachdem alles drinnen ordentlich gelaufen ist, kam die Bedrohung von draußen. Also wenn der Teufel nämlich uns nicht von innen angreifen kann, wenn er bemerkt, ja, da ist alles gut, dann kommt der Angriff von außen, um dann vielleicht doch noch Leute wegzukriegen und alles Mögliche. Aber eigentlich ist das Gute dabei, dass Gott dann auch das noch mehr nutzen kann, um Einheit zu schaffen. Und auch sogar, dass er das Evangelium verbreiten kann. Also, wenn die Gemeinde in Jerusalem nicht verfolgt worden wäre, dann wären sie nicht so schnell rausgelaufen und hätten sich nicht darum hätten nicht in anderen Städten das Evangelium verkündet. Und das Schöne ist jetzt dabei, was Hiskia jetzt hier alles gemacht hat, also er hat alles Mögliche ausgebessert und so weiter und dann eben seine Rede gegenüber den Hauptleuten und da gehe ich nochmal drauf ein. Vers 7 heißt es dann, seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzaget nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist, denn mit uns ist ein Größerer als mit ihm. Letztes Mal hatte ich das noch nicht nachgeguckt, aber ich habe es dann gemacht, direkt danach. Also so viel Arbeit war es gar nicht, aber naja. Das Wort mit ist hier tatsächlich nicht das hebräische Wort et, sondern das hebräische Wort ihm. Das heißt, es geht noch näher dran. Also, wenn es heißt, mit uns ist ein Größerer als mit ihm, dann heißt das Imanu auf Hebräisch. Und welcher Name trägt Imanu drin? Ganz genau. Also wunderbar passend in die Weihnachtszeit. Und das ist das Tolle. Also Jesus ist Gott mit uns. Und wenn man sich das nochmal bedenkt, eben auch noch von wegen, der ist größer mit uns als der mit ihm. 1. Johannes 4, Vers 4. Größer ist der in uns als der, der in der Welt lebt. Warum machen wir uns eigentlich Sorgen? Weil wir es nicht glauben. Weil wir nicht diesen tiefen Glauben haben, der daraus erwächst, dass wir das Wort Gottes immer und immer wieder hören. Dadurch wird es anstrengend. Dadurch glauben wir nicht mehr, dadurch glauben wir dem, was wir in der Welt sehen. Dass, wenn ich das glaube, was ich in der Welt sehe, habe ich Gott gegenüber Unglauben. Und selbst dann kann ich zwar noch zu Gott kommen, mit diesem Schrei, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Aber Gott möchte eigentlich viel lieber, dass ich davon ausgehe, Gott ist mit mir und darum ist der Rest eigentlich auch schon in der Tasche. Und dieses dann nochmal, mit ihm ist ein fleischlicher Arm, aber mit uns, Imanu, ist der Herr unser Gott, dass er uns helfe und führe im Streit. Und bei dem Wort muss ich auch noch mal kurz helfen. Da hatte ich letztes Mal gesagt, da steht das Wort Yashar, weil ich es einfach vermutet hatte. Yashar wäre in Verbindung mit Yeshua, also dem Namen Jesu. Es ist aber hier noch mal ein netteres Wort. In diesem Fall ist es das Wort Azar. Azar kennen wir aus dem Namen Ezra. Oder der Ort Eben-Ezer in 1. Samuel 7. Ezer ist die Hilfe und dieses Wort ist ein Wort, es ist ein sogenannter theonomer Begriff. Was bedeutet das? Theonom bedeutet, dieses Wort ist nur in Verbindung mit Gott gebraucht. Also, wann immer von Hilfe die Rede ist, als Ezer, dann ist es tatsächlich Gottes Hilfe. Es gibt nur witzigerweise ein einziges anderes Beispiel, das ist obendrein noch die allererste Erwähnung dieses Wortes. Da geht es, wenn es um Äsere geht, diese göttliche Hilfe, da geht es um die Frau, die Adam bekommt. Womit Gott eigentlich, also Gott hat zwar da schon erstmal diesen Standard gesetzt, Äsere ist die Hilfe, die der Mann bekommt, aber ich zeige durch die ganze Bibel hindurch, dass diese Hilfe nicht einfach bloß so ein unterdrücktes Helfen ist, also so ein niedergedrücktes, sondern das ist die Hilfe, die Gott im Kampf gibt, um eine Übermacht zu besiegen. Wenn sich die Frau nicht einfach nur versteht als Gehilfe, sondern als göttliche Hilfe. Wenn sie weiß, ich bin dazu da, meinen Mann zu unterstützen in den Dingen, die Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Und wenn Gott ihm die Dinge aufs Herz legt und ich mich dafür mit einsetze, dann wird Gott sich darum kümmern, dass Gott meinem Mann auch die Dinge aufs Herz legt, die mir auf dem Herzen liegen. Und dann geht die Ehe voran. Dann kommen die Kämpfe tatsächlich ganz anders raus, als man sich denken könnte. Eben, dann ist auf der einen Seite der fleischliche Arm, Fleisch als Gegensatz zum Geist. Fleisch bedeutet, das ist alles in der Welt. Fleisch ist übrigens auch mein Intellekt. Also, wir Menschen unterscheiden dann oft falsch, dass wir sagen, Fleisch ist das, was der Körper hat, Geist ist das, was ich im Kopf habe. Nee, bei Gott ist das immer noch Fleisch, das, was ich im Kopf habe. Mein Leib und meine Seele ist beides Fleisch. Alles, was ich tue, alles, was ich denke, alles, was ich verdiene, alles, was ich mir erarbeite im Kopf und an Vermögen und allem Möglichen, das ist alles Fleisch. Also auch meine weltliche Weisheit ist Fleisch, auch wenn es geistig ist und wir darum halt vom Geist reden, aber das ist ein anderer Geist, als der den Gott meint. Eben auf der einen Seite der fleischliche Arm, der König von Assyrien mit seiner Riesenheeresmacht, mit seinem Intellekt, mit dem, was ich letztes Mal auch erzählt habe, dass er die Furcht vor sich rangeschickt hat. Weil die Assyrer so gnadenlos mit den Leuten umgegangen sind, die sie erobert haben. Also sie haben sie nackt weggeführt, sie haben ihnen zum Teil die Haut abgezogen, sie haben sie bei lebendigem Leibe auf Pfähle gespießt und alles Mögliche, dass die Leute wussten, wenn wir nicht aufgeben, dann enden wir genau so. Und dann war die Angst vor dem König von Assur schon länger da und hat die Leute zermürbt. Also genau so arbeitet der Feind. Er schickt uns erst die Angst und die Angst zermürbt uns so sehr, dass wir ihm dann Tor und Tür öffnen. Und dann eben dieses Wunderbare, und das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Was machen wir, wenn uns Gott sagt, fürchte dich nicht? Wir sagen oft, nee, nee, also das, was ich da fürchte, das ist logisch. Also da haben wir den Geist wieder mit drin, also unseren menschlichen Geist. Furcht wirkt manchmal so logisch. Vom Furchtaspekt her betrachtet. Also, wenn ich den Bären vor mir sehe, der mich mit einem Prankenhieb töten kann und zerfleischen kann, ist es nur logisch, dass ich Angst vor ihm habe. Wenn aber hinter mir ein größerer Bär steht, der mehr Kraft hat und der auf meiner Seite ist, also unsere Angst, die wir haben, wie zum Beispiel die Israeliten haben konnten, oder die hier aus dem Königreich Juda, vor dem König von Assur, das ist eine gewisse Logik. Aber das ist eine Logik für eine Halbwahrheit. Der Teufel kann uns ganz viel fangen mit Halbwahrheiten. Und deswegen auch hier noch einmal, Hiskia sagt, mit ihm ist ein fleischlicher Arm. Das bestreitet er nicht. Er bestreitet hier nicht das Problem. Das ist bei vielen Leuten, die dann denken, ja, ich muss das Problem existiert gar nicht für mich. Doch, das Ex Problem existiert. Aber du hast noch jemand viel Größeren auf deiner Seite. Da empfehle ich ganz schnell eine Predigt von mir, die heißt Klefferglaube. Einfach bei YouTube eingeben, Klefferglaube. Die habe ich vor ein paar Monaten in Mühlacker gehalten. Bloß kann man auf deren Seite die Predigten nicht nachhören. Die haben es nur intern. So. Und das Volk glaubt tatsächlich den Worten, die Hiskia gesagt hat. Die verlassen sich darauf, stimmt, unser Gott ist größer. Wir haben nämlich schon uns daran erinnert, als wir den Tempel wieder eingeweiht haben, als wir das Passafest gefeiert haben, als wir die Priester und Leviten wieder in ihre Ordnungen gebracht haben. Gott hat uns versorgt. Er hat uns aus Ägypten rausgeholt und die Ägypter in die Knie gezwungen, die damals die stärksten waren. Und dann hat er uns in der Wüste versorgt und hat uns in das verheißene Land gebracht. So, und jetzt geht's zu Vers 9, da wo wir jetzt weitermachen. Danach suchte Sanherib, der König von Assur, seine Großen nach Jerusalem, denn er lag vor Lachisch und seine ganze Heeresmacht mit ihm. Zu Hiskia, dem König von Juda, und zu ganz Juda, das in Jerusalem war, und ließ ihnen sagen. Also, der König schickt seine Gesandten. Das ist ganz typisch, was man im Krieg macht. Man schickt seine Botschafter voraus. Das ist sogar eine christliche Art. Paulus schreibt in 2. Korinther Kapitel 5, Vers 18, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt. Denn Gott ermahnt durch uns, und so ermahnen wir euch nun auch, lasst euch versöhnen mit Gott. Damals war es so, der Krieg war im vollen Gange. Der Sanherib hat Lachisch belagert. Lachisch liegt beim Gazastreifen ungefähr, ist die zweitgrößte Stadt des Landes. Entsprechend auch die am zweitbesten befestigte Stadt. Und er schickt von dort seine Boten und sagt, ich mach die hier schon mal platt. Und ihr zermürbt sie noch mal mehrlich mit euren Worten. Und das, was Paulus gesagt hat, das sollen wir tatsächlich auch tun und sein. Wir sind Botschafter, wir bringen den Leuten Gottes liebende Botschaft. Also nicht mit der Keule ankommen, also nicht partout, mit der Keule ankommen, was den Leuten alles passiert, wenn sie Jesus nicht annehmen. Es gibt tatsächlich Augenblicke, in denen man das auch muss, aber bitte nicht nur. Also, mit Gottes Liebe ankommen. Das Problem ist bloß, manchmal fällt bei der Liebe dann hinten runter, dass ja Gott auch richten muss. Das gehört beides zusammen. Wenn man das hier jetzt mal übertragen sieht, genau das machen die Leute hier. Die bringen den liebevollen Sanherib und sagen, wenn ihr euch mir überlasst, dann gebe ich euch ganz viel anderes. Wenn aber nicht, mache ich euch platt. Das ist tatsächlich auch die Botschaft des Evangeliums. Allerdings mit einem ganz wichtigen Unterschied, Sanherib ist nicht legitim dort im Land. Sanherib ist ein Eindringling. Gott ist kein Eindringling. Der kommt in das, was ihm gehört. Das muss man klar machen. Da muss Gott einem die Weisheit schenken, wie man genau vorgeht und alles. Tatsächlich, wie viel Gericht muss rein, um die Leute ins Reich Gottes hineinzuschrecken? Und wie viel Liebe darf hinein, um die Leute hineinzulieben? Aber das schenkt Gott. So, jetzt kommt das, was er ihn sagen lässt. So spricht Sanherib, der König von Assur. Worauf wollt ihr euch verlassen, die ihr in dem belagerten Jerusalem wohnt? Martin Luther hat das mal sehr nett gesagt beim Bibellesen. Ich weiß gar nicht mehr, an wen der Brief geht. Ist ein relativ kleiner Brief und da benutzt er drei Worte, Latein. Oratio, Meditatio und Tentatio. Er hat es abgeändert, das Original war Contemplatio, erkläre ich gleich. Oratio heißt es beten oder auch aussprechen. Das heißt, ich nehme das Wort Gottes. Also jetzt wirklich zum Beispiel diesen Vers, mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr unser Gott, dass er uns helfe und führe im Streit. Dieses Wort spreche ich aus. Dann kommt Meditatio. Meditieren ist im christlichen, also im biblischen Sinn, ganz anders als das fernöstliche. Fernöstlich ist, ich mache meinen Kopf ganz leer und versuche irgendwie damit klarzukommen. Biblisches Meditieren ist, ich mache meinen Kopf voll, und zwar mit dem Richtigen. Es ist eine Möglichkeit, dass ich Wasser einfach aus dem Becher rausgieße. Das Schmutzwasser, aber dann bleibt trotzdem noch irgendwas übrig. Ich kriege das Schmutzwasser am besten dadurch raus, dass ich es unter den Wasserhahn halte. Und mehr und mehr und mehr hineinkommt, und dann spült es allmählich den ganzen Dreck hinaus. Und dann war das alte Contemplatio, das bedeutet auch einfach nur nochmal gewisserweise noch weiter drüber nachdenken. Luther hat gesagt, dann kommt die Tentatio. Tentatio heißt die Anfechtung. Dann kommt der Teufel an und macht tatsächlich genau das, was hier der König von Sanherib sagen lässt. Worauf wollt ihr euch verlassen, die ihr in dem belagerten Jerusalem wohnt? Dann kommt der Teufel an. Er hat gehört, dass ich gesagt habe, mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe unseren Streit. Und dann sehe ich eine Zeit lang nichts. Ich höre nur die Botschaften, zum Beispiel, Lachish ist weiter belagert, Lachish droht zu fallen. Und dann kommt der Teufel an mit seinen Botschaften und sagt, worauf verlässt du dich eigentlich? Bist du noch ganz sauber? Du verlässt dich hier auf so ein Bibelwort. Und er versucht das auf irgendeine Art und Weise madig zu machen. Das ist nämlich die ursprüngliche Strategie des Teufels, Gottes Wort madig machen. Hat er bei Eva schon gemacht. Aber, das habe ich bei den Versen gerade eben vergessen, das wollte ich da vor allem noch sagen. Ich habe mich letztes Mal geärgert, dass der Abend schon vorbei war. Weil ich eigentlich ja noch von dem Sieg erzählen wollte, den Hiskia erringt, obwohl er gar nichts macht. Und dann hat Gott mir nochmal gesagt, aber weißt du, Hiskia hat zu diesem Zeitpunkt den Sieg schon in der Tasche. Hiskia ist hier der Sieger. Und dann kommt dieser Angriff nochmal, worauf verlasst ihr euch eigentlich? Da will Sanherib versuchen, Jerusalem, öffnet eure Tore, damit ich euch erobern kann. Und dann sät er noch mehr Misstrauen. Der Feind und auch hier der Feind im übertragenen und auch hier im fleischlichen Sinn. Hiskia verführt euch. Also, da kommt der Verführer an. Das ist das Wort, was Teufel vom Griechischen her bedeutet, der Diabolos, der Durcheinanderwerfer, der Verführer. Und er sagt, Hiskia verführt euch und gibt euch den Tod durch Hunger und Durst, wenn er spricht, der Herr, unser Gott, wird uns erretten aus der Hand des Königs von Assur. Also hier dreht der Teufel alles um. Er hat sogar noch etwas, auf das er hinweisen kann. Guck mal deine aktuelle Situation. Hat Gott dir nicht vor Jahren im Bibelabend gesagt, dass er sich darum kümmert, dass deine Kinder wieder zurück zum Glauben kommen? Und jetzt sieh dir an, es ist immer noch nicht so weit. Der betrügt dich doch. Oder Gott hat dir doch gesagt, dass er dir eine neue Arbeitsstelle gibt. Und du hast sie immer noch nicht. Im Gegenteil, du vergehst auf deine alten Arbeit im Elend. Gott betrügt dich und lässt dich zugrunde gehen. Genau das ist das, was der Teufel sagen will. Das ist das, was in der großen Vision, die Hesekiel in Kapitel 36 hat, mit den Knochen, die dort in dem Riesental liegen in Israel, die sagen, Avda tikvatenu, unsere Hoffnung ist verdorben, unsere Hoffnung ist zertrümmert, unsere Hoffnung ist gestorben. Und dann kommt aber das Wort Gottes hinein und Israel wird wieder lebendig und so weiter und wird sogar noch mit seinem Geist gefüllt, kriegt noch mehr, als es vorher hatte. Und das Schöne ist, das ist heute in der israelischen Nationalhymne drin. Da singen sie dann Lo ot avda tikvatenu. Unsere Hoffnung ist nicht verloren. Und zwar diese Hoffnung von 2000 Jahren, so singen sie es dann weiter. Und hier sagt eben, Hiskia verführt euch und gibt euch den Tod durch Hunger und Durst, wenn er spricht, der Herr, unser Gott, wird uns erretten aus der Hand des Königs von Assur. Guck doch auf das, was du siehst, das hast du. Mehr nicht. Gott hilft dir nicht, sagt uns der Feind. Also bitte jetzt nicht aus dem Zusammenhang ziehen. Im Bibel haben wohl gesagt, Gott hilft dir nicht. Ja, nur wenn wir uns nicht auf Gottes Seite stellen. Ist das nicht der Hiskia, der die Opferhöhen und Altäre seines Gottes entfernt und zu Juda und Jerusalem gesagt hat, vor einem Altar sollt ihr anbeten und darauf opfern? Was Hiskia hier gemacht hat, ist aus weltlicher Sicht total bescheuert. Also in ganz Juda haben die Leute auf ihren Höhen opfern können. Ist doch viel praktischer, als immer nur nach Jerusalem zu gehen. Da kann man auch den Herrn anbeten. Warum soll ich denn nach Jerusalem gehen? Ja, weil Gott gesagt hat, nur an einer Stelle. Und Hiskia hat gesagt, gut, wir machen radikal Schluss damit. Alle Höhen müssen weg. Wir opfern nur noch in Jerusalem. Das hat den positiven Nebeneffekt, dass man sich jetzt auf einmal aber wieder trifft. Dass auf einmal die Leute merken, ja Moment mal, ich komme hier unten aus Beersheba, ganz aus dem Süden, und da kommt jemand aus Bethlehem und wir ehren denselben Gott. Und ich komme an, habe ein Problem, opfere dafür und der andere hat genau das gleiche Problem. Und dann können wir zusammen von dem Opfer essen. Oder ich kann jemanden einladen zu dem Opfer. Also vielleicht will der andere ja opfern und ich nicht oder ich habe nichts. Und dann lädt er mich ein. Und sonst hätte ich vielleicht gar nichts gehabt. So kann man in Jerusalem sich gegenseitig helfen. Oder es gibt auch tatsächlich, der König hat häufiger gespendet. Manchmal gab es anscheinend auch so, dass jemand gesagt hat, ich spende ein Opfer. Und so, wenn ich keinen Glauben habe, wenn ich das nicht schaffe, es aufzubringen, aber in die Gemeinde komme, dann kann mir jemand mit seinem Glauben zur Seite stehen. Und jetzt hat Hiskia etwas gemacht, was wir in den pietistisch geprägten Gemeinden gewissermaßen andersrum gemacht haben. Martin Luther hat gesagt, es gibt drei Arten von Gottesdienst, die er bevorzugt. Das eine ist tatsächlich weiter die Messe auf Latein. Das andere ist dann die Messe auf Deutsch, damit es das Volk versteht. Also das eine, auch die Messe auf Latein, als das Gewohnte, aber auch als das Ehrfurchtsvolle. Weil, auch wenn man nicht alles versteht, es hat was anderes an sich. Eben, dann die Messe in der eigenen Sprache. Und dann sagte er, Treffen für die, die mit ganzem Ernst Christ sein wollen. Das sind so kleine Gottesdienste. Das ist quasi das in den Hauskreisen. Das hat der Pietismus dann aufgenommen. Zumindest schreibt er sich das auf die Fahnen, dass sie das gemacht haben. Da gibt es halt Leute, die sagen, nein, das ist Eigenbrötlerei. Und genau das mit der Eigenbrötlerei kann aber passieren. Und gerade heute ist es noch mal mehr, jeder kann sich ja überall versorgen, im Internet und was weiß ich. Und dann braucht er nicht mehr in die Gemeinde gehen und überhaupt und sowieso. Und dann ist mir in der Vorbereitung der Gedanke gekommen, wie wäre das eigentlich, wenn wir tatsächlich den Leuten in Anführungszeichen verbieten, irgendwelche Andachtsbücher zu lesen oder Predigten anzuhören, die nicht von der Gemeinde aus quasi empfohlen werden. Also ist natürlich jetzt einfach nur herumgesponnen. Aber nehmen wir mal an, jeden Tag gäbe es eine Möglichkeit, Wort Gottes zu hören. Und dann würde am Montag von Wilfried eine E-Mail rumgehen mit einer Predigt. Am Dienstag von Julian eine Predigt. Am Mittwoch gäbe es wieder von Wilfried eine Predigt, die er von einem anderen Pastor hergeleitet hat. Am Donnerstag hier Bibelabend. Am Freitag wieder. Und Sonntag dann natürlich der Gottesdienst. Und wir hätten nur das. Da würden die Leute tatsächlich dorthin kommen. Also wenn man dann wirklich sagt, okay, Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag, Samstag, sind es Kann man zu Hause hören, aber da hat man's. Und zwar von dem einen Punkt. Aber Donnerstag und Sonntag, oder vielleicht ja bald Dienstag, kommt man zusammen. Und da könnte tatsächlich gesagt werden, wie bescheuert ist das denn, dass man der Gemeinde sagt, ihr dürft nicht eure eigenen Sachen machen, sondern ihr müsst euch das anhören, was von der Gemeinde vorgegeben wird. Klingt für uns total bescheuert. Andererseits, wer weiß, ob das nicht helfen würde, dass wir uns als Gemeinde wirklich gemeinsam mehr ausrichten auf das, was Gott uns sagen will. Dass Gott dann dadurch uns als Gemeinde en gros führt. Nicht nur jeden Einzelnen, sondern die Gemeinde an sich. Eben vom einen Standpunkt her völlig bescheuert. Warum soll nicht jeder seine eigene stille Zeit haben? Aber auf dem anderen her, ja, aber warum sollen wir es nicht tatsächlich auch mal machen? Was weiß ich, als Experiment. Einfach mal ein paar Wochen durch. Jeder nimmt nur das. Zumindest als allererstes. Und hinten dran kann man ja noch was anderes nehmen. Also, weil in Israel, man durfte schlachten und so weiter, auch so, aber als Opfer immer am Tempel. Und jetzt kommt der Teufel hier in Form von Sanherib und seinen Leuten an und sagt: Das, was Hiskia gemacht hat, ist doch völlig bescheuert, dass ihr nur noch an einem Ort opfern könnt. Und wenn wir die Stadt jetzt zerstören, habt ihr gar nichts mehr. Wisst ihr nicht, was ich und meine Väter getan haben mit allen Völkern in allen Ländern? Haben die Götter der Völker in den Ländern ihr Land erretten können aus meiner Hand? Wo ist einer unter allen Göttern dieser Völker, die meine Väter mit dem Bann geschlagen haben, der sein Volk hätte erretten können aus meiner Hand, dass euer Gott euch aus meiner Hand sollte erretten können? Und an dem Punkt hat er verloren. Jetzt packt er Gott so richtig bei seiner Ehre. Also der Rest ist schon auch noch, also der König wird angegriffen, der König als Repräsentant Gottes. Und dann ja eben auch noch mit dem, ja eigentlich der Gottesdienst war doch viel weiter gefächert und nicht dort. Aber jetzt kommt er an, was ist denn dein Gott, dass er dir helfen könnte? Das ist wieder. Guck dir all das andere an. Diese Leute haben sich auf ihre Götter verlassen. Mit der Aussage, euer Gott ist nicht anders. Aber an dem Punkt liegt er falsch, weil unser Gott anders ist. Unser Gott ist der Gott aller Götter. Unser Gott ist der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Unser Gott ist der lebendige Gott. Das ist, ich meine, es kommt vor allem im Danielbuch vor, aber ist bestimmt auch noch an anderen Stellen, aber das fällt mir gerade nicht ein. Daniel und seine Freunde sprechen ganz besonders vom lebendigen Gott, weil sie in Babylon sind, wo all die toten Götzen sind, die nicht helfen können. Wir haben den lebendigen Gott. Und das nochmal auf eine doppelte Weise, seit Jesus von den Toten auferstanden ist. Weil wir in Jesus Gott haben und den Menschen, der Gottes Seite versteht und unsere Seite versteht. Der uns repräsentiert und der Gott repräsentiert. Voreinander und übereinander und alles Mögliche. Wir dienen dem lebendigen Gott, der den Tod besiegt hat. Und wenn man nach Johannes 5 geht, dann hat Jesus sich sogar selber auferweckt. Also von dem her, wenn wir einen Gott haben, der sich selber von den Toten auferwecken kann, dann ist das, was der Feind hier sagt, wo waren die anderen Götter, haben denen nicht geholfen? Ja, klar haben sie das nicht, weil das tote Götzen sind. Machen wir uns aber gar nicht unbedingt klar. Und jetzt nachdem, aber eben dadurch, wenn Gottes Ehre in den Schmutz gezogen wird, dann sagt er, okay, und jetzt wird es persönlich. Also jetzt wird es richtig persönlich. So lasst euch nun von Hiskia nicht betrügen. Ich bin in Vers 15 übrigens. Lasst euch nicht betrügen und lasst euch nicht dadurch verführen und glaubt ihm nicht. Denn wenn kein Gott eines Volks und Königreichs sein Volk aus meiner und meiner Väter Hand hat erretten können, so wird euch auch euer Gott nicht erretten aus meiner Hand. Wieder dieses Denken dabei. Euer Gott ist nicht anders als die anderen Götter. Das ist genau das, was der Teufel schreien konnte an Karfreitag und auch an Karsamstag. Euer Gott ist nicht anders als alle anderen Götter. Euer Gott ist tot. Und wir konnten verzweifelt an dem Punkt rufen wie Nietzsche, Gott ist tot und wir haben ihn getötet. Und zwar nicht in einer spöttischen Weise, wie das heute Leute manche mal lesen, sondern Nietzsche war ja verzweifelt, als er das gesagt hat. Weil er bemerkt hat, wenn Gott tot ist, dann sind wir verloren. Und dann aber am Ostersonntag, Gott ist tot gewesen. Wir dienen dem lebendigen Gott. Dem Gott, dem nichts unmöglich ist. Der Menschenherzen bekehren kann. Und jetzt heißt es danach noch, dazu redeten seine Großen noch mehr gegen Gott, den Herrn, und gegen seinen Knecht Hiskia. Also gegen Gott selber und seinen Knecht Hiskia. Hiskia ist ja der Gesalbte, also der Messias. Da kommen die Leute an und sagen, Gott kann dir nicht helfen und das mit dem Jesus brauchst du gar nicht erst versuchen. Glaube an Gott ist noch irgendwie in Ordnung, aber mit Jesus wirst du zu extrem. Und es geht noch weiter. Auch schrieb er einen Brief, um dem Herrn, dem Gott Israels, Hohn zu sprechen und redete gegen ihn. Wie die Götter der Völker in ihren Ländern ihr Volk nicht aus meiner Hand errettet haben, so wird auch der Gott Hiskias sein Volk nicht erretten aus meiner Hand. Und sie rief mit lauter Stimme auf Hebräisch zum Volk von Jerusalem, das auf der Mauer war, um sie furchtsam zu machen und sie zu erschrecken, damit sie die Stadt eroberten, und redeten gegen den Gott Jerusalems wie gegen die Götter der Völker auf Erden, die doch Werke von Menschenhänden waren. Also, erstmal dieses Krasse, er hat einen Brief. Und dieser Brief ist auf Hebräisch. Nochmal wörtlicher übersetzt auf Jüdisch. Also in dem Dialekt, den die in Juda gesprochen haben. So war er formuliert. Wirklich, der Teufel kommt an und spricht unsere Sprache. Er kann ganz fromm daherkommen. Was hat der Teufel gemacht, als er Jesus versucht hat? Er hat zuallererst gesagt, wenn du Gottes Sohn bist, dann sprich doch zu diesen Steinen. Er hat Gottes Wort in Frage gestellt. Das, was Jesus 40 Tage vorher gehört hat, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und dann kommt er eben auch einmal mit diesem, Hiskia verführt euch, dass ihr an Hunger und Durst sterbt. Und der Teufel hat zu Jesus gesagt, du verlässt dich auf Gott und du bist dein Sohn? Komm, mach dir doch selber Brot. Und Jesus hat mit dem Wort Gottes zurückgeantwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Ich gehe jetzt nach der Variante bei Lukas. Da sind nämlich die beiden Versuchungen hier hinten dran vertauscht. Dann hat ihn der Teufel gebracht auf einen hohen Berg und hat gesagt, all das hier gebe ich dir. All die Länder der Welt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Das haben wir hier jetzt in dieser Geschichte tatsächlich nicht. Ich habe irgendwie gedacht, ich hätte es hier drin. Aber dann ist es tatsächlich im Paralleltext in 2. Könige. Da kommt der König von Assur an und bietet den Leuten von Juda an, ich bringe euch in ein Land, das mir von Milch und Honig fließt. Genau wie dieses Land. Ich bringe euch weg von hier, aber in ein anderes Land, das ganz genauso ist. Genau das hat der Teufel dann gemacht, als er Jesus es angeboten hat. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Das steht geschrieben. Und dann, bei Lukas als drittes, bei Matthäus als zweites, führt ihn der Teufel auf den Tempel. An den heiligsten Ort in der Welt. Und sagt zu ihm, spring herunter. Denn es steht geschrieben. Also das, was Jesus dem Teufel entgegengehalten hat, kommt der Teufel nun auch mit seiner frommen Sprache und zitiert aus Psalm 91, er wird seinen Engeln Befehlen geben, deinetwegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Und jetzt habe ich vorhin falsch zitiert. Da sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Das andere war, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aber das macht der Feind hier auch. Er spricht die Sprache des Volkes So kommt der Teufel manchmal im frommen Gewand an und wir müssen feststellen, okay, ja, der kommt mit der Bibel an, aber die Bibel sagt auch. Also auf der einen Seite sagt Gott, ja, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wunderbar, macht doch. 1. Johannes 1, Vers 9. Und dann entgegenzuhalten, ja, aber, was weiß ich, wenn er jetzt mit sexueller Sünde verführt, dann heißt es, es steht auch geschrieben, flieht die Hurerei. Und so dann tatsächlich zu sagen, okay, zack. Und ich mag das hier auch nochmal, Vers 19, und redeten gegen den Gott Jerusalems wie gegen die Götter der Völker auf Erden. Also hier wird Gott runtergeholt auf die Ebene der anderen Götter, auf die Ebene all der anderen Dinge, von denen wir uns Hilfe erwarten, die doch Werke von Menschenhänden sind. Aber der König Hiskia und der Prophet Jesaja, der Sohn des Amoz, beteten gegen solche Lästerung und schrien gen Himmel. Das haben wir eher in 2. Könige. Und Jesaja ist es auch drin, stimmt. In Jesaja, das ist die einzige Geschichte, die in 3 Büchern vorkommt. Und der Herr sandte einen Engel, der vertilgte alle Kriegsleute und Obersten und Hauptleute im Lager des Königs von Assur, dass er mit Schanden wieder in sein Land zog. Also, es kommt in den beiden anderen Geschichten noch mal ein bisschen mehr, das betrachtet die Geschichte von anderen Winkeln. Hier ist einfach bloß, der Engel kommt und da steht nicht mal, wie viel der Engel geschlagen hat. In 2. Könige steht noch, dass er über 50.000 geschlagen hat in einer Nacht. Und der Engel des Herrn ist Jesus selbst. Das heißt, Gott selber ist auf den Plan getreten. Warum? Weil Hiskia gesagt hat, er kämpft für uns. Er führt unseren Streit. Nicht er führt uns im Streit, sondern er führt unseren Streit. Und dann heißt es weiter im Vers, und als er in seines Gotteshaus ging, fällten ihn dort durch Schwert seine Söhne, die von seinem eigenen Leib gekommen waren. Möglicherweise wollte er, um seine Götter wieder gnädig zu stimmen für den nächsten Feldzug, diese beiden Söhne opfern. Und die beiden Söhne haben gesagt, nee, das lassen wir nicht zu. Und haben ihren Vater hingerichtet und sind dann irgendwo in die heutige Türkei geflohen. So half der Herr dem Hiskia und denen zu Jerusalem aus der Hand Sanheribs, des Königs von Assur, und aus der Hand aller anderen und gab ihnen Ruhe ringsumher. Wenn der Angriff zu Ende ist, und die Leute tatsächlich stark gewesen sind und nicht die Türen geöffnet haben, dann schenkt Gott Ruhe. Hiskia hatte den Sieg in der Tasche, als er gesagt hat, Gott ist auf unserer Seite und er ist größer. Er hätte verlieren können, indem er gesagt hätte, wir geben auf, öffnet die Tore. Oder wenn einer seiner Obersten das gesagt hätte, weil Hiskia hätte es ja vielleicht gar nicht gehört, weil er in seinem Palast war und alles. Wenn nur einer schwach geworden wäre und gesagt hätte, wir öffnen das Tor, dann hätten sie verloren. Aber sie haben das Tor nicht geöffnet, sie haben dem Teufel nicht Tor und Tür geöffnet, sie haben gesagt, wir bleiben bei dem, was Gott gesagt hat, wir bleiben bei dem, es steht geschrieben, wie es Jesus in der Wüste gesagt hat. Also, so half der Herr dem Hiskia und gab ihnen Ruhe ringsumher, dass viele dem Herrn Geschenke brachten nach Jerusalem und Kleinode für Hiskia, den König von Juda. Und er wurde danach hoch erhoben vor allen Heiden. Plötzlich haben die Heidenvölker drumherum bemerkt, der Gott in Jerusalem, von dieser kleinen, popligen Stadt, die an keiner Handelsroute liegt, von diesem kleinen Volk, das in den Hügeln wohnt, aus deren Sicht in den Bergen, bei dem eigentlich nichts richtig zu holen ist. Das ist ein Volk von Viehhirten. Dieser Gott hat den König von Assur in die Knie gezwungen. Das ist der Gott, dem wir dienen wollen. Und das ist das, wenn Gott uns hilft. Und zwar, manche Christen sagen, ich möchte, dass Gott mich stärkt in diesem Leid und dass Leute dadurch sehen, wie er mich durchträgt. das kann Gott tatsächlich auch nutzen, um Leute darauf hinzuweisen, guck mal, er trägt diesen Menschen so durch, also bei Bonhoeffer zum Beispiel, und das ist schon mal nobel. Aber auf der anderen Seite verlangen wir Christen manchmal zu wenig. Dass wir nicht tatsächlich sagen, es steht geschrieben, haben wir wieder die Bibel, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Haben wir an drei verschiedenen Stellen. Joel 3, Vers 5, Apostelgeschichte 2, 21, Römer 10, 13. Und bei Römer 10, 13 ist vorher sogar noch wirklich, die Qualifikation dafür ist, du musst ein Mensch sein. Das reicht. Darauf berufe ich mich und ich will gerettet werden, aus dieser Situation heraus. Und dann dranbleiben, durch diese Anfechtung hindurch, die der Teufel gibt, wo er das Wort Gottes angreift. Und dann kriege ich am Ende Ruhe und die Leute um mich herum werden sehen, Mensch, der hat ja doch seine Heilung bekommen. Mensch, seine Kinder sind ja doch zum Glauben gekommen. Mensch, der hat ja doch einen anderen Beruf bekommen, genau das, was er wollte. Mensch, der hat ja doch dieses, das und jenes bekommen. Und dann bekennen die Leute auf einmal, ja, dein Gott ist der wahre Gott. Faszinierend. Es wäre so schön, wenn diese Geschichte da enden könnte. Weil dann wäre Hiskia einfach der fehlerlose König gewissermaßen, bei dem man sagen kann, wunderbar, Gott hat alles geregelt, Halleluja. Ist er aber nicht. Aber das ist das Schöne dabei, auch wieder zu sehen, all die Könige in 1. 2. Könige oder in 1. 2. Chronik sind fehlervolle Menschen. Und es zeigt immer, auch wenn es ein super Herrscher ist, er ist voller Fehler und wir brauchen einen besseren. Wir können uns von der Politik nichts erhoffen. Selbst wenn wir gläubige Leute wählen, dann wird die Politik zwar schon besser, wenn die Leute wirklich tatsächlich auf Gott gucken und nicht auf das, was ihnen die eigene Tasche voll macht, oder dass sie ihr eigenes Gewissen beruhigen. Also die einen können korrupt sein und das Geld selber einheimsen und die anderen sagen, wir schenken das Geld den Armen, das den Reichen gehört hat, auch wenn es Diebstahl wäre, an dem Punkt zumindest, aber es beruhigt mein eigenes Gewissen. Aber wenn die Leute wirklich drauf gucken, was ist Gottes Wille dafür, dann geht es dem Land auch gut. Und trotzdem sind diese Leute immer noch nicht perfekt. Es braucht Jesus auf dem Thron in unserem Leben. Jesus, der ultimative Davidssohn, für den Hiskia ein wunderbares Bild ist, aber halt nicht nur. Vers 24 sind wir jetzt. Zu dieser Zeit wurde Hiskia todkrank und betete zum Herrn. Der redete mit ihm und tat ihm ein Wunder. Die Geschichte ist in 2. König 20 ein bisschen länger ausgewalzt. Und da sagt ihm Gott sogar noch, ja, du bekommst tatsächlich alles dazu. Du bekommst den Sieg über den König von Assur und alles Mögliche. Also bekommt er dann zugesagt und Hiskia bekommt dann dieses Wunder mit der Sonnenuhr, die 10 Schritte rückwärts geht. Und jetzt heißt es hier in Vers 25, aber Hiskia vergalt nicht nach dem, was ihm geschehen war, denn sein Herz erhob sich. Da hatte ihn der Teufel dann. Unsere größten Niederlagen kommen oft nach unseren größten Siegen. Israel hatte Jericho eingenommen. Diese Riesenstadt, die uneinnehmbar war. Und wenn sie dran vorbeigezogen wären, dann wäre von Jericho aus immer und immer wieder Angriff gekommen. Und sie wären ihres Lebtags nicht froh geworden. Und Gott hat ihnen diesen Riesensieg geschenkt. Und dann haben sie sich versündigt an Gott, dadurch, dass Achan sich bedient hat. Und dann hat Josua auch nicht mehr nachgefragt, nach Gottes Willen. Und Ai, eine Stadt von 12.000 Einwohnern, also zweimal Maulbronn, das haben sie nicht geschafft und sie haben 36 Mann verloren. Nach dem großen Sieg werden wir auf einmal hochmütig Und dann muss uns Gott demütigen. Darum kam der Zorn über ihn und über Juda und Jerusalem. Wie der Zorn jetzt drüber kam, steht da nicht. Was genau, also das finde ich auch ganz, mal schon mal ganz nett. Gott muss nicht alles immer in Details beschreiben. Und zum anderen kann man dafür dann auch einfach sagen, pass auf, Gottes Zorn kommt über dich. Und zwar nicht in dem Sinne, dass Gott mit der Keule ankommt, sondern du bist unter Gottes Schirm. Und wenn du dich, wenn dein Herz hochmütig wird und du dich erhebst, sagst du, ich schaff's alleine ohne Gott. Alternativ wäre auch zu sagen, ich schaff's überhaupt nicht. Dann bist du auch erhoben über Gott, weil du an beiden Stellen nimmst du Gott nicht ins Spiel und sagst, ich brauche von Gott alles. Und sobald du unter dem Schirm weggehst, in welche Richtung auch immer, dann trifft dich der Zorn, der mitunter einfach nur das ist, dass der Teufel dich endlich mal niederhauen darf. Da demütigte sich Hiskia darüber, dass sein Herz sich erhoben hatte, samt denen in Jerusalem. Darum kam der Zorn des Herrn nicht mehr über sie, solange Hiskia lebte. Demütigen bedeutet, sich wieder drunter stellen. Er hat sich da drunter gestellt unter das, was Gott ihm gesagt hat. Demütigen ist auf eine Weise, dass man sagt, also dass man zum Beispiel fastet. Ich verlasse mich nicht mehr darauf, dass mich Essen und Trinken versorgt, in erster Linie, sondern Gott. Mir ist die Zeit mit Gott, die ich haben kann, wichtiger als mein Essen. Und wann immer das Hungergefühl kommt, dann sage ich, okay, das ist jetzt eine Erinnerung daran, dass ich mit Gott rede. Kann sein, dass ich um Sachen bitte, kann sein, dass ich einfach sein Wort ihm vorsage, kann auch sein, dass ich mich tatsächlich auch so weit drunter demütige, dass ich sage, das ist Gottes Wort und das gilt auch für diese Situation. Selbst das ist Gebet. Gebet kann heißen, dass ich im Namen Jesu auftrete und sage zu einer Situation, im Namen Jesu, du hast dich zu ändern. Am besten mit einem Bibelwort untermalt, weil man dann sagen kann, so spricht der Herr. Wenn wir uns so demütigen, unter Gott stellen und sagen, ich brauche dich mehr als alles andere, dann kommt's. Eine Art, wie man sich demütigt, ist auch das Abendmahl zu feiern. Weil ich beim Abendmahl, also ein Aspekt dabei ist, dass man Gott die Ehre vollgibt. Also das Brandopfer, das sich ja auch drin wiederfindet, es wird komplett verbrannt. Da bleibt nichts mehr vom Fleisch. Ich gebe Gott total die Ehre und sage, von mir bleibt da nichts, du bist alles. Und wenn ich das tue, demütige ich mich vor Gott und dann kann er mir wieder helfen. Und Hiskia hatte sehr großen Reichtum und Ehre und sammelte sich Schätze von Silber, Gold, Edelsteinen, Spezerei, Schilden und allerlei kostbarem Gerät. Und baute Vorratshäuser für den Ertrag an Getreide, Wein und Öl und Ställe für die verschiedenen Arten von Vieh und Hürden für die Schafe. Das könnte ich jetzt auch komplett auseinandernehmen. Gerade mal noch gucken. Also Reichtum und Ehre hat ihm Gott geschenkt. Und jetzt, was ist dieser Reichtum? Silber wird hier als erstes genannt. Silber spricht von der Erlösung. Von der Erlösung, die wir haben in seinem Blut und in seinem Namen. Da mache ich kurz Werbung für die paar Abende, die ich mittlerweile vor 2 Jahren in Knittlingen gemacht habe, zu Gottes Erlösernamen. Da gehe ich auch nochmal drauf ein, was es heißt, Gottes Namen anzurufen. Gold. Gold spricht von Gott. Also unser Hauptschatz ist, dass wir Jesus haben. Und dann dürfen wir ihn von allen möglichen Seiten betrachten. Edelsteine. Ein Edelstein ist eigentlich ein Stück Kohle, das unter Druck geraten ist. Und dann, man kann Edelsteine in ganz schneller Zeit herstellen. Das braucht nicht Jahrtausende. Ich habe vergessen, wie lange es dauert, aber also es geht relativ zügig. Wenn der Druck da ist, wird aus einem Stück Kohle ein Edelstein. Und also ein Edelstein ist nichts anderes als Kohle und Kohle ist nichts anderes als die Erde, aus der wir genommen wurden. Also ich habe in mir dieselben Elemente wie ein Stück Kohle. Deswegen bin ich auch brennbar. Bloß habe ich mehr Wasser in mir drin als die Kohle, deswegen bin ich noch nicht so schnell brennbar. Spezerei, Spezerei spricht, das sind die Gewürze, die man zum Gebet gebraucht. Also unsere Gebete sind auch ein Schatz. Und zwar gerade, wenn wir Gott anbeten im Lobpreis. Schilde, zum einen als Schmuck, zum anderen der Schild des Glaubens, den wir über uns halten, wenn der Teufel uns angreift. Und allerlei kostbares Gerät. Also alles Mögliche, was zu irgendwas helfen kann. Und baute Vorratshäuser. Vorratshäuser sind gut, wenn es einem gut geht, ein Vorratshaus zu bauen für die Zeiten, wenn es einem nicht gut geht, nämlich an Getreide. Getreide ist wichtig zum Säen, dass ich was davon ausgebe, ohne dass ich erstmal einen scheinbaren Gewinn davon habe. Ich werfe das Ding in die Erde und das ist verloren. Mach noch Wasser drauf, jetzt ist es komplett kaputt, na toll. Aber daraus kommt was Neues. Getreide ist aber auch zum Brotbacken. Viele einzelne Körner werden zum Mehl vermahlen, man erkennt gar nicht mehr, was da vorher war, und es ergibt ein Brot und spricht entsprechend dann auch von Jesus, der das Brot des Lebens ist, der auch das Wort des Lebens ist. Wein spricht von Freude. Wein spricht auch vom Blut Jesu. Öl spricht vom Heiligen Geist. Und bei Wein, Öl und Getreide ist es bei allen drei Sachen, man sät Sachen davon aus. Also beim Wein natürlich die Trauben, beim Öl die Oliven. Man sät etwas aus, was man dann nicht gebrauchen kann, aber daraus kommt wieder etwas Neues und sogar noch mehr. Und ein Teil davon wird verbraucht. Und zwar kommt es unter sein eigenes Gericht. Und dann hat er Ställe für die verschiedenen Arten von Vieh und Hürden für die Schafe. Er hat ganz viele Möglichkeiten für Opfer. Dass wir immer wieder, dass wir, unser Schatz ist in Jesu Opfer. Dass ich weiß, Jesu Opfer am Kreuz auf Golgatha und seine Auferstehung helfen mir in jeder einzelnen Lage in meinem Leben. Und für das Situation nehme ich Jesus als dieses Opfer, für dieses Problem nehme ich Jesus als das Opfer, aber es ist immer Jesus als das Opfer. Genau. Und er baute Städte und hatte Vieh, die Menge an Schafen und Rindern, denn Gott gab ihm sehr großes Gut. Das ist der Hiskia, der die obere Wasserquelle des Gichon verschloss und sie hinunterleitete westwärts zur Stadt Davids. Denn es gelangen Hiskia alle seine Werke. Auf den Tunnel bin ich letztes Mal eingegangen, mit dem genialen Bauverfahren, das die hatten. Als aber die Botschafter der Fürsten von Babel zu ihm gesandt waren, um nach dem Wunder zu fragen, das im Lande geschehen war, verließ ihn Gott, um ihn zu versuchen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen war. Also hier wird jetzt beschrieben, wie sich Hiskia erhoben hat. Und das Interessante ist, hier wird jetzt gesagt, Gott hat versucht. Heißt es nicht in Jakobus, Gott kann niemanden versuchen? Er wird auch nicht versucht zum Bösen. Stimmt, das heißt es. Aber das Wort im Griechischen wie auch im Hebräischen kann bedeuten, er testete ihn, er prüfte ihn. Das ist dasselbe Wort, das bei Abraham kam. Gott versuchte den Abraham, Gott prüfte den Abraham. Und bei Abraham kam raus, jep, da ist 100% Glaube daran, dass ich von Isaak ihm das Opfer gebe, selbst das Volk gebe, selbst wenn er mir Isaak geopfert hat, weil er glaubt, ich kann Isaak von den Toten auferwecken. Und Hiskia hat in diesem Fall aber nicht, er ist quasi jetzt ohne Gott, und in dem Punkt verlässt er sich wieder komplett auf das, was er selber hat. So wie wenn sich der Pfarrer nur darauf verlässt, dass er seine Predigt gut vorbereitet hat und nicht auf den Heiligen Geist. Wenn er sich nur auf den Heiligen Geist verlässt und keine Vorbereitungszeit, obwohl er die eigentlich hätte, dann ist genauso blöd. Aber wenn er sich halt nur auf seine eigene Vorbereitung verlässt, Pech. Wenn man als Lehrer sagt, ich habe meine Stunde super vorbereitet, aber verlässt sich nicht darauf, dass Gott hilft. Genau gleiches Problem. Selbst wenn etwas Weltliches unterrichtet wird wie Mathe. Und dann ist es hier, also um ihn zu versuchen und ja auch eben um ihn zu prüfen, damit kund würde alles, was in seinem Herzen war. Zwei Beispiele. Wie finde ich raus, was in einem Schwamm drin ist? Ich sehe das von außen nicht. Ist da Milch drin? Ist da Wasser drin? Ist da Luft drin? Ich muss ihn zerdrücken. Und dann kommt etwas raus. Dann kommt die Milch raus. Dann kommt das Wasser raus. Dann kommt das Seifenwasser raus. Dann kommt die Luft raus. Und das andere, Tee. Teebeutel. Ich sehe nicht, was drin ist, wenn kein Label drauf ist. Kommt ins heiße Wasser. Und sofort sehe ich, ah, da ist Pfefferminztee drin. Und das prüft Gott auch bei uns. Das Prüfen, was im Herzen ist. In den Sprüchen. Jetzt habe ich leider das Kapitel. Moment, steht es hier auch? Nein, manchmal ist ja Querverweis. In den Sprüchen steht: Gott läutert das Herz des Menschen wie Gold. Wenn ich Gold läutere, habe ich es in so einem Tiegel, Hals übers Feuer. Und das Feuer bei einer bestimmten Temperatur, ich habe vergessen, was der Siedepunkt ist. Nicht Siedepunkt? Ach, auf alle Fälle. Ne, Gold kommt rein. Ist aber oft verunreinigt. Und dann, das Gold ist schwerer als die Verunreinigungen. Das heißt, das Gold ist unten und die Verunreinigungen treten zutage. Wenn Gott mich prüft und auf einmal kommt aus mir etwas heraus, bei dem ich sage, so kenne ich mich ja gar nicht, dann prüft Gott oder zeigt mir selber, was in meinem Herzen drin ist. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich höre auf das, was der Teufel mir sagt, der dann ankommen wird und sagt, guck mal, du bist gar kein richtiger Christ. All die Fehler, die du hast, diese Verunreinigung, die jetzt hochkommt, diese Verunreinigung, die jetzt hochkommt, die bringt alles nichts, kannst gleich aufgeben. Da wären wir wieder bei dem, öffne gleich die Tore für den König von Assur. Oder ich höre auf das, was der Heilige Geist mir sagt, der sagt, komm damit zu Jesus. Jesus ist derjenige, der dein Herz läutert. Jetzt habe ich nicht genau die Ahnung, wie man die Verunreinigung dann rausholt. Aber das ist jetzt, müsste ich nochmal nachgucken, aber auf alle Fälle, Jesus ist derjenige, der sich darauf verlässt, der sich darauf versteht, die Verunreinigung rauszuholen, sei es mit einer Nadel, eine Nadel, die mehr verträgt als das Gold. Wann ist Gold geläutert? Wenn sich der Schmied drin spiegeln kann. Er muss es immer im Blick behalten. Wenn es zu lang drin ist, dann ist es verloren. Wenn es zu kurz drin ist, dann ist es auch nicht richtig. Und sobald er sich aber drin spiegelt, dann weiß er, jetzt ist es geläutert. Das hat Gott bei dem König getan. Und wenn Gott uns läutert, damit er sieht, was in uns ist. Es ist eigentlich, damit wir das sehen und damit zu Jesus kommen, damit wir es dann ans Kreuz bringen. Am besten sofort. Dann braucht es manchmal ein bisschen, es ist ein Glaubenskampf mit allem drum und dran, dass man halt doch immer noch dieses hat. Aber dann zu sagen, nein, ich bin ein neuer Mensch in Jesus und das gehört nicht mehr zu mir, das gehört ans Kreuz. Dann wird es zumindest für die Zeit besiegt. Und wird der Teufel es versuchen, auf eine andere Weise wieder rauszubringen. Was aber mehr von Hiskia zu sagen ist und seine barmherzigen Taten, siehe, das steht geschrieben in den Geschichten des Propheten Jesaja, des Sohnes des Amoz, im Buch der Könige von Juda und Israel. Man könnte jetzt auch hier das Komma, das hier hinter Amoz steht, könnte man auch mit und übersetzen. Also, zum einen steht es bei Jesaja, zum anderen im Buch der Könige von Juda und Israel. Zum anderen merkt man, aha, Jesaja hat also das Buch der Könige geschrieben. Zumindest er zum Teil. Und Hiskia legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn über den Gräbern der Söhne Davids. Und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem gaben ihm die Ehre bei seinem Tod. Und sein Sohn Manasse wurde König an seiner Stadt. Also, Hiskia stirbt auch. Und wie alle anderen Könige vor ihm, er verrottet im Grab. Der einzige König von Israel, der nicht im Grab verrottet ist, das sagt die Petrusschrift Petrus dann nämlich in seiner Pfingstpredigt: Guckt mal hier, David liegt, also Davids Grab ist hier direkt bei uns und er ist verrottet. Also seine Gebeine sind mitten unter uns. Aber Jesus ist nicht verrottet. Nach Jesus kommt kein anderer. Nach Jesus kommt Jesus. Darauf dürfen wir uns verlassen. Auch wenn die guten Könige gehen und schlechte kommen, wie es jetzt gerade ist, Jesus bleibt. Und Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass du uns dein Wort gibst und dass du uns dabei behältst. Schenk uns, dass wir an deinem Beispiel lernen, wie du in der Wüste versucht worden bist, dass wir hieran lernen, was Hiskia erlebt hat mit seinen Leuten, wie der Feind sie dort versucht hat, dass wir bei deinem Wort bleiben und dass wir sagen können, das, was du sagst, gilt und wir glauben dem Wort, das du uns gesagt hast, weil du in uns bist und größer bist, weil deines Geistes Macht größer ist als alle weltliche Macht, die es sonst gibt. Amen.